Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Guten Tag und herzlich willkommen. Mit der Rückkehr des Deutschlandfunks zum altbekannten Programmschema melden auch wir uns ab heute wieder zur gewohnten Zeit, nämlich um 16.35 Uhr. Und im Lauf der Sendung geht es dann bei uns um eines der bekanntesten Gemälde der Welt, nämlich um den Schrei von Edvard Munch. Das ist in Gefahr, denn die Cadmiumfarben, mit denen es einst gemalt wurde, die zersetzen sich allmählich. Wir berichten heute, wie es gerettet werden könnte. Doch jetzt zu Beginn der Sendung geht es natürlich auch heute um das neuartige Coronavirus. Über 315.000 Corona-Tote weltweit zählt die Johns Hopkins Universität mittlerweile. Doch spiegelt diese Zahl tatsächlich wider, wie viele Todesopfer auf das Konto des Erregers gehen? Einen Hinweis darauf könnte die norditalienische Gemeinde Nembro liefern. Ungefähr 9 bis 10 Menschen pro Monat sterben dort normalerweise. Der Corona-Ausbruch in Norditalien hat diese Zahlen deutlich nach oben schnellen lassen. Forschende aus Italien und Deutschland haben sich den drastischen Anstieg näher angeschaut und berichten darüber im Fachblatt BMJ. Zu ihnen gehört Tobias Kurt, Direktor des Instituts für Public Health an der Berliner Charité. Am Telefon hat er mir verraten, was er denn bei seiner Analyse gefunden hat.
Wir haben gefunden, dass im März diesen Jahres die Zahl der Todesfälle deutlich nach oben geschossen ist. Es sind ungefähr 11-mal so viele Menschen gestorben in diesem Monat wie in dem Vergleichsmonat davor. Und es sind mehr Menschen in diesem Monat gestorben wie im gesamten vorigen Jahr oder den vorhergehenden Jahren, sodass hier eine deutliche Erhöhung der Sterblichkeit stattgefunden hat.
Das war die Gesamtsterblichkeit. Die war in den ersten Monaten dieses Jahres deutlich erhöht, sagen Sie. Wissen Sie denn, wie viele Menschen davon offiziell als Covid-19-Todesfälle gemeldet waren?
Ja, von dem Zeitraum, von dem wir Daten bekommen haben, sind 166 Menschen verstorben und 85 davon hatten einen positiven Test auf das SARS-CoV-2-Virus. Das heißt, diese Menschen wurden dann auch klassifiziert als Covid-19-Todesfälle, sodass ungefähr die Hälfte der Todesfälle mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden konnten.
Das heißt, es sind deutlich mehr Menschen gestorben, als offiziell als Covid-19-Todesopfer gelten.
Das ist richtig. Das ist nicht ungewöhnlich und auch war dies so zu erwarten. Das hat zum einen damit zu tun, dass eben nicht alle Patienten, die verstorben sind, getestet worden werden konnten, beziehungsweise auch nach dem Tod nicht getestet wurden. Beziehungsweise wissen wir ja auch, dass andere Erkrankungen nach wie vor vorhanden sind und Patienten vielleicht etwas weniger ins Krankenhaus gegangen sind, beziehungsweise gar nicht mehr vor die Haustür gegangen sind, sodass es hier eine Mischung aus direkten Folgen der Pandemie, eben durch die Virusinfektion, beziehungsweise indirekten Folgen durch eben andere Erkrankungen oder Einschränkungen des Gesundheitssystems hier zu der Erhöhung der Todeszahlen geführt hat.
Wir haben ja immer wieder diskutiert, wie verlässlich diese Covid-19-Todeszahlen wirklich sind. Und ein Argument dabei lautet, dass die Verstorbenen zum großen Teil doch sehr alt sind. Das gilt auch für die Zahlen in Nembro. Und dass sie möglicherweise nicht an Covid-19 verstorben sind, sondern an einem anderen altersbedingten Leiden. Und dass sie fälschlicherweise zu den Corona-Opfern gezählt werden. Dass sie also nicht an dem Virus gestorben sind, sondern mit ihm. Wie sehen Sie denn dieses Argument, wenn Sie Ihre Zahlen betrachten?
Also hierzu haben wir keine genauen Daten, weil die Gründe des Todes im Prinzip nicht erfasst wurden beziehungsweise auch nicht in den Datenbanken erhältlich sind. Es ist natürlich auch die Frage, inwieweit man jetzt von einem Virus direkt sterben kann oder eben andere Gründe, zum Beispiel jetzt Versagen eines bestimmten Organes, dann zum Tode führen. Das ist eine Diskussion, die sicherlich für einige Aspekte der biologischen Funktion interessant ist, aber im Sinne der Pandemie ist es schon wichtig auch zu sehen, dass wenn man jetzt Daten hat aus den vorhergehenden Jahren und ungefähr abschätzen kann, was passieren wird, wie viele Tote eben erwartet werden und man eine deutliche Erhöhung hat, kann dies eigentlich nur mit der Pandemie in vollem Zusammenhang gebracht werden, ob sie nun direkt an einem Virus gestorben sind oder eben nicht. Ich glaube, dazu brauchen wir noch viel detailliertere Daten, die im Moment einfach nicht zur Verfügung stehen.
Lassen sich denn diese Zahlen aus der italienischen Gemeinde hochrechnen, um weltweit darauf schließen zu können, wie stark unterschätzt denn die offiziellen Zahlen zu den Todesopfern sind? Oder sind die Zahlen aus Italien dafür einfach viel zu klein?
Nee, es geht nicht darum, dass die Zahlen zu klein sind. Es geht darum, dass Sie eigentlich ein regionales Geschehen nicht hochrechnen können auf ein Ländergeschehen oder weltweites Geschehen. Dazu ist die Zusammensetzung der Bevölkerung auch ganz anders. Wir wissen, dass die Pandemie eben regional sehr stark die Bevölkerung trifft. Zum Beispiel jetzt in Nembro und dann in anderen Städten, zum Beispiel im Süden des Landes, passierte eben gar nichts. Und wir sehen ja auch Ähnliches in Deutschland. Sie können jetzt also nicht Daten aus Nembro oder aus der Heinsberg-Studie nehmen und von Heinsberg auf Deutschland hochrechnen und von Embro auf Italien. Das ist nicht möglich. Hier müssen einfach andere Daten dann zur Verfügung stehen. Diese Studien laufen, dass sie repräsentative Daten dann aus einer größeren Region bzw. aus einem Land dann zur Verfügung haben, um das dann bestimmen zu können.
Sie haben Deutschland erwähnt. In Deutschland ist es ja glücklicherweise nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems gekommen, so wie in Italien. Das heißt, dann dürften wir solch eine deutliche Übersterblichkeit auch nicht sehen bei uns. Stimmt das denn?
Das ist richtig. Die Daten, die bisher bekannt sind, zeigen keine deutliche sogenannte Übersterblichkeit. Hier muss man auch etwas vorsichtig sein mit dem Begriff. Also wir sehen keine deutliche Erhöhung der Sterbezahlen in dem gleichen Zeitraum, jetzt März diesen Jahres in Deutschland. Vielleicht einen kleinen Anstieg aus den Daten des Statistischen Bundesamtes, die seit ein paar Tagen zur Verfügung stehen. Man muss aber auch sagen, dass regional natürlich in Deutschland das Gesundheitssystem vielleicht nicht überbelastet war, aber doch an die Grenzen gekommen ist. Insgesamt stehen wir in Deutschland relativ gut da und sind glimpflich davon gekommen. Aber hier gibt es eben auch regionale Unterschiede.
Sagt Professor Tobias Kurt von der Berliner Charité. Ein Mensch, der seinen Kopf in die Hände presst, Augen und Mund weit aufgerissen, über ihm ein leuchtend roter Himmel. Das ist der Schrei von Edvard Munch, eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Der norwegische Maler hatte 4 Versionen davon erstellt, die letzte entstand um 1910. Und dieses Bild befindet sich im Munch-Museum in Oslo, wird aber nur selten gezeigt, denn es zerfällt schleichend. Genauer gesagt, seine grellen Farben verblassen stellenweise. In einer aufwendigen Studie ist es Forschenden aus ganz Europa nun gelungen, die Ursachen für den Zerfall zu finden. Die Ergebnisse wurden veröffentlicht im Fachmagazin Science Advances. Volker Mrasek berichtet.
Die zentrale Figur mit angstverzerrtem Gesicht in gedeckten Tönen, doch der Himmel im Hintergrund hell leuchtend rot, gelb und orange. Für sein berühmtes Werk Der Schrei verwendete Edvard Munch zum Teil besonders intensive Farben, auch in einer zweiten Version des Gemäldes, vermutlich aus dem Jahr 1910. Eines dieser grellen Pigmente ist Cadmiumgelb, doch das verblasst stellenweise, wie Kuhn Janssens bedauert, Chemieprofessor an der Universität Antwerpen in Belgien. Chemisch gesprochen ist das Farbpigment ein Sulfid, ein schwefelhaltiges Salz des Schwermetalls Cadmium. Cadmiumgelb wurde auch schon von anderen Künstlern dieser Epoche verwendet, zum Beispiel von Vincent van Gogh. Wir haben auch schon Werke von ihm untersucht und festgestellt, da passiert etwas mit dem Cadmiumsulfid. Und zwar wandelt es sich allmählich in Cadmiumsulfat um. Das ist aber transparent oder weiß. Ein kräftiges Pigment verliert also seine Farbe. Bei Munchs Schrei sind Janssens und andere Forscher der Sache jetzt genauer auf den Grund gegangen und das mit immensem apparativem Aufwand. Der erste Schritt, MoLab, wurde nach Oslo ins Munch-Museum geschafft. Ein mobiles Messlabor, speziell entwickelt in einem EU-Projekt, um Kunstwerke berührungsfrei untersuchen zu können. Bei dieser nicht-invasiven Untersuchung setzten wir Röntgenstrahlung, sichtbares und infrarotes Licht ein und erhielten so zunächst einmal eine Art Landkarte des Gemäldes, wo Munch welche Farbsubstanzen aufgetragen hat. Dann der Schritt vom tragbaren Labor zur Großanlagentechnik. Winzige, abgeblätterte Gelbpigmente wurden von Oslo nach Hamburg und nach Grenoble transportiert. Dort laufen große Teilchenbeschleuniger, in Hamburg DESY, das deutsche Elektronensynchrotron. Solche Anlagen produzieren Strahlung, die sich für hochgenaue Strukturaufklärungen eignet. Das sei auch im Fall von Munchs Schrei hilfreich gewesen, sagt Gerald Falkenberg, Physiker und Experte für Röntgenmikroskopie am DESY.
Wir erzeugen einen sehr kleinen Strahl, kleiner als ein Mikrometer. Der muss so klein sein, damit man die Einheiten, aus denen die Farbschicht zusammengesetzt ist, die aus kleinen Körnchen besteht, mit diesem feinen Strahl abrastern kann.
Mithilfe der sogenannten Röntgenbeugung lassen sich Verbindungen anhand ihrer Kristallstruktur erkennen. In diesem Fall zeigte die Methode, wie die verblassten Farben aus Munchs Gemälde heute chemisch genau zusammengesetzt sind. Dann der entscheidende dritte Schritt.
Es wurden Pigmente aus der damaligen Zeit genommen, tatsächlich aus der Farbtube von Edvard Munch, die dann aufgetragen wurden und künstlich einer bestimmten Atmosphäre und Bedingungen ausgesetzt wurden, um zu erforschen, welche Umweltbedingungen welche Effekte bei den Pigmenten erzeugen.
Der Vergleich der chemischen Muster in den Gemälde und in den künstlich gealterten Pigmenten zeigte am Ende, dass das gelbe Cadmiumsulfid in Munchs Schrei ausbleicht, lässt sich am besten durch Feuchtigkeit erklären, also durch eine Reaktion mit Wasserdampfmolekülen aus der Luft. Chemiker Janssens hatte eigentlich eine andere Arbeitshypothese. Cadmiumsulfid gehört zur Gruppe der elektrischen Halbleiter. Das heißt, wenn Licht darauf fällt, wird es aktiver. Ähnliche Prozesse kennt man aus Solarzellen. Also hätte man sich vorstellen können, Licht aktiviert Cadmiumsulfid und wandelt es in farblose Verbindungen um. Unsere Studie hat aber ergeben, es ist etwas anderes, das man nicht für besonders schädlich halten würde, nämlich die Luftfeuchtigkeit. Eine Überraschung auch deshalb, weil Cadmiumsulfid eigentlich ziemlich wasserfest ist. Doch wie sich herausstellte, waren Munchs Gelbpigmente nicht die saubersten. Sie enthielten Verunreinigungen aus ihrer Herstellung. Wir haben darin Cadmiumhydroxychlorid gefunden. Diese Verbindung ist es, die mit Wasser reagiert und auch dafür sorgt, dass Cadmiumsulfid leichter zum farblosen Sulfat oxidiert wird. Auf diese Weise greift Luftfeuchtigkeit, ein normalerweise stabiles Pigment, quasi durch die Hintertür an. Kuhn Janssens rät dazu, Munchs Schrei künftig nur noch in einer Klimakammer auszustellen und so vor Luftfeuchtigkeit zu schützen. Bei Eva Storewick-Zweit stößt das auf offene Ohren. Sie ist Gemäldekonservatorin im Munch-Museum. Diese Forschung kommt zur rechten Zeit, denn wir sind gerade dabei, in einen Neubau mit modernster Ausstattung umzuziehen. Das gestattet uns, die beste Lösung für die Präsentation des Schreis umzusetzen.
Der Schrei nach Rettung. Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Ein Reaktor, der Wasserstoff zu Helium verschmilzt und dadurch Energie gewinnt, das ist die Vision der Kernfusion. Bisher aber nähert man sich diesem Ziel nur in kleinen Schritten. Und einer dieser Schritte ist das Fusionsexperiment Wendelstein in Greifswald. Nach langen Vorarbeiten hatte es vor gut 4 Jahren seinen Betrieb aufgenommen und auch schon erste Erfolge erzielt. Doch um seine Mission zu erfüllen, muss Wendelstein nun umgebaut und aufgerüstet werden. Frank Grotelüschen hat sich die Baustelle angeschaut.
Montageleiter Lutz Wegener hat eine Kunststoffplane beiseite gezogen und gibt den Blick frei in einen eigenwillig gebogenen Metalltunnel, durch den gerade so ein Mensch passt.
2 Meter hoch, da kann man eigentlich gut stehen, allerdings gekrümmt, halt wie so eine Banane.
Es ist eine Art Übungsparcours. Er bildet das Innenleben von Wendelstein nach, Deutschlands größtem Fusionsexperiment. In diesem Parcours muss jeder Monteur, der am Experiment arbeiten soll, die nötigen Handgriffe erstmal üben. Ein Präzisionsjob.
Klempnerei mit sehr hoher Genauigkeit. Es gibt wenig Platz im Millimeterbereich.
Der Umbau ist ein Großvorhaben. Er dauert rund 2 Jahre. Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald möchte damit das Experiment auf die nächste Stufe heben, sagt Projektleiter Thomas Klinger.
Also Wendelstein ist ein Stellarator. Ein Stellarator ist eine Fusionsanlage, die ein magnetisches Feld erzeugt durch komplex geformte Spulen, um ein Hochtemperaturplasma einzuschließen, das heißt von der Wand fernzuhalten. Und das Ziel des Ganzen ist damit ein Prototyp für ein Fusionskraftwerk zu entwickeln.
Ein Kraftwerk soll Wasserstoff in einen Magnetkäfig sperren und auf hunderte Millionen Grad erhitzen. Dadurch sollten die Atomkerne verschmelzen und reichlich Energie freisetzen, so das Kalkül. Wendelstein wird zwar noch keine Energie erzeugen, aber er gilt der Fachwelt als wichtiges Vorexperiment auf dem Weg zu einem Reaktor. Sein Kernstück ist ein Riesenreifen aus Metall, Durchmesser 16 Meter, liegend montiert auf einem stabilen Gerüst.
5, 4, 3.
Gestartet war Wendelstein 7X, so der komplette Name, im Dezember 2015.
2, 1, 0. Oh, there was a plasma. Ist es nicht schön?
Damals hatte die Maschine Helium auf 1 Million Grad zu einem sogenannten Plasma erhitzt, wenn auch nur für eine Zehntelsekunde. Danach konnten Klinger und Co. den Apparat stetig verbessern und insbesondere die Zeit, in der sie das ultraheiße Plasma speichern können, immer weiter hochschrauben.
Ja, und das war sehr schön. Wir haben angefangen beim Bruchteil einer Sekunde, haben dann so 1, 2, 5, 10 Sekunden in den Griff bekommen und haben am Ende routiniert mit 30 Sekunden, also mit einer halben Minute Plasmen gearbeitet.
Das allerdings genügt den Fachleuten noch nicht. Ihr Ziel, Wendelstein soll ein zig Millionen Grad heißes Wasserstoffplasma eine halbe Stunde lang halten können. Dazu aber muss die Maschine umgebaut werden.
Was wir da jetzt einbauen, ist die aktive Wasserkühlung der Wand im Inneren des Wendelstein 7X, die im Kontakt mit dem Plasma sich befinden. Das heißt, es wird Wärme transportiert. Diese Wärme muss abtransportiert werden, denn sonst erwärmt sich die Wand immer weiter und irgendwann müssen sie abschalten, sonst geht die Wand kaputt.
Sogenannte Divertoren, das sind Spezialmodule aus hitzebeständigen Kohlenstoffkacheln, stehen mit dem höllenheißen Plasma in Kontakt und sollen störende Verunreinigungen regelrecht aufsaugen. Dabei werden sie extrem heiß. Um diese Hitze abzuführen, braucht es eine spezielle Wasserkühlung, ein Rohrsystem wie ein Labyrinth.
Wir haben insgesamt 600 Kühlkreisläufe, viele Einzelleitungen, die alle miteinander verbunden sind. Reden wir auch von einigen tausend Wasserhähnen, die dort bedient werden müssen und richtig eingestellt werden müssen, sodass man sicherstellt, dass das Wasser auch überall mit dem richtigen Druck auch dort ankommt und die Wärme abtransportiert.
Dieses Rohrlabyrinth bauen Lutz Wegener und seine Monteure derzeit ein. Der Auftrag: hochpräzise Schweißen bei beengtem Raum und penibler Reinlichkeit.
So, das ist der W7X. Sie sehen natürlich die ganzen Außenstrukturen, Kabel, Rohre. Sie sehen Treppen und Stützstrukturen. Sie sehen Flansche der Stutzen, die Ihnen entgegenschauen.
Wer zum Arbeiten in das reifenförmige Riesengefäß will, muss es durch ein eigens aufgebautes Zelt betreten.
Das ist also die Schleuse. Sie sehen im vorderen Bereich Regale mit den Umkleidesachen für die Leute, mit Sicherheitstechnik, Notrettungstechnik. Sie dürfen nicht zu dick, zu groß sein und sie dürfen keine Platzangst haben.
Ende 2018 starteten die Arbeiten. Ursprünglich hatten die Fachleute gehofft, mit der Montage im Sommer nächsten Jahres fertig zu sein. Aber daraus wird nun nichts. Die Corona-Krise sorgt für weitgehenden Stillstand und massive Verzögerungen, berichtet Thomas Klinger zerknirscht aus seinem Homeoffice.
Dass also unser Ziel im Juli 2021, auf das wir so zielstrebig hingearbeitet haben, dass uns das jetzt vor den Augen wegschwimmt, das ist deprimierend. Ob wir ein Plasma im Jahr 2021 noch bekommen können, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich nicht, ist mein Gefühl. Das ist alles andere als gut.
Doch aller Verzögerungen zum Trotz, das selbstgesteckte Fernziel bleibt das gleiche. Das extrem heiße Plasma für eine halbe Stunde lang im Zaum zu halten. Für die Forschung wäre das ein wichtiger Schritt nach vorn, wenngleich noch nicht der endgültige Durchbruch für die Kernfusion. Der wäre frühestens dann erreicht, wenn der erste Versuchsreaktor mehr Energie erzeugt, als man in ihn hineinsteckt. Und das dürfte wohl noch 15 Jahre dauern, mindestens.
Klempnerei am Sonnenreaktor. Frank Grotelüschen war das zu den Umbauarbeiten am Fusionsexperiment Wendelstein. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller.
Erst das Kontaktverbot hat die Corona-Neuinfektionen sinken lassen. Das geht aus einer Studie von Göttinger Forschern hervor. Sie haben simuliert, welchen Einfluss die Eindämmungsmaßnahmen in Deutschland hatten. Dabei erkannten sie, dass sich die Ausbreitung der Krankheit dreimal verlangsamt hat. Das erste Mal nach dem Verbot von Großveranstaltungen, dann nach der Schließung von Schulen und Geschäften und das dritte Mal schließlich nach den weitreichenden Kontaktverboten Ende März. Erst dieser letzte Rückgang führte auch dazu, dass die Zahl der Neuinfektionen abnahm, notieren die Forscher im Magazin Science. Das Modell der Forscher könnte helfen, neue Maßnahmen bzw. Lockerungen im Vorhinein zu beurteilen. Ein Pflaster aus lebenden Algen könnte Diabetikern helfen. Bei Diabetikern heilen Wunden mitunter schlecht. Vor allem an den Füßen ist das ein Problem, das sogar eine Amputation nötig machen kann. Forscher aus China haben sich nun eine Lösung einfallen lassen. Ein Pflaster, das lebende Algen enthält. Die Algen erzeugen mittels Photosynthese Sauerstoff und versorgen damit die Wunde. Zumindest bei Mäusen funktioniert das Konzept, wie ein Experiment gezeigt hat. Das berichten die Forscher im Fachblatt Science Advances. Die mysteriöse X-37B ist wieder gestartet. Der unbemannte Raumgleiter der US-Luftwaffe hob gestern mit einer Atlas V-Rakete vom Cape Canaveral aus ab. Das Gerät erinnert entfernt an ein Space Shuttle, ist aber nur 9 Meter lang. An Bord soll diesmal unter anderem ein Forschungssatellit der Air Force Academy sein. Außerdem Experimente, mit denen die NASA den Einfluss von Strahlung auf Pflanzensamen erforschen will. Weitere Details sowie die Dauer der Mission sind geheim. Es handelt sich um den 6. bekannten Einsatz einer X-37B. Das letzte Mal war ein derartiger Raumgleiter am 7. September 2017 gestartet und erst nach knapp 780 Tagen im Schutze der Nacht auf dem Gelände des Kennedy Space Center gelandet. Ein Tierversuch soll die Wirkung von OP-Masken gegen Covid-19 belegen. Forscher aus Hongkong haben Hamster mit dem neuen Coronavirus infiziert. Dann haben sie den Käfig mit den kranken Tieren neben einen Käfig mit gesunden gestellt. Das Ergebnis? 60% der gesunden Hamster steckten sich innerhalb einer Woche an. Sobald die Forscher das Material von OP-Masken über den Käfig der infizierten Tiere legten, steckten sich nur noch 15% der gesunden Tiere an. Bedeckten sie den Käfig der gesunden Hamster, sank der Anteil der Infizierten ebenfalls, jedoch nur auf 35%. Das Experiment zeige, dass das Tragen von Masken bei der Bekämpfung der Krankheit wichtiger sei als alles andere. Das sagte der Leiter der Studie gestern gegenüber Journalisten. Forscher untersuchen Fischkot, um Korallen zu schützen. Dreh- und Angelpunkt der Studie ist der Dornenkronenseestern. Die Tiere fressen Korallen. Wenn sie sich stark vermehren, wird das zu einem Problem für Korallenriffe. Genau das passiert gerade am Great Barrier Reef vor Australien. Um die Population der Dornenkronenseesterne in Schach zu halten, wollen Marinebiologen dort auf Fische setzen, die Seesterne fressen. Um überhaupt herauszufinden, welche das sind, haben sie den Kot von über 670 Fischen untersucht. In den Ausscheidungen von 18 Arten fanden sie Seesternerbgut, notieren die Forscher in den Scientific Reports. Einige dieser Arten werden als Zier- oder Speisefische geangelt. Das zeige laut den Wissenschaftlern, dass Schutzzonen für Fische auch einen Einfluss auf die Seesterne und damit die Korallen haben. Glasfaserkabel horchen in Gletscher hinein. Schweizer Forscher haben unter der Schneedecke des Rhone-Gletschers 1 Kilometer Glasfaser verlegt. Anhand von Störungen im optischen Signal des Kabels konnten sie dann Erschütterungen messen, wie sie im Magazin Nature Communications darlegen. Das Glasfaserkabel hat alle 2 Meter einen Messpunkt. Damit hat die Methode eine deutlich höhere Auflösung als klassische Verfahren zur Überwachung von Gletschern. Dazu gehören etwa Satellitenaufnahmen und Messungen von Seismometern.
Sternzeit, 18. Mai. Schwarzes Loch im Mexikanerhut. Im Sternbild Jungfrau ist gut 10 Grad rechts unterhalb der weißlichen Speaker schon mit einem Fernglas ein länglicher Lichtschimmer zu erkennen. Diesen Nebelfleck nahe der Grenze zum benachbarten Sternbild Rabe bemerkte der französische Astronom Pierre Méchain schon vor gut 240 Jahren. Sein Kollege Charles Messier nahm ihn unter der Nummer 104 in seinen berühmten Katalog der Sternhaufen und Nebel auf. Unter Sternfreunden ist dieses Objekt als Sombrero-Nebel bekannt. Allerdings erfordert es schon ein mittleres Amateurteleskop, um die für den Beinamen verantwortliche Krempe des Mexikanerhutes auszumachen. Dabei handelt es sich um einen breiten Ring aus kaltem Gas, der sich als dunkles Band vor der Spiralgalaxie abzeichnet. Im sichtbaren Licht sieht man zwar nur den dunklen Außenrand des Staubrings, doch das inzwischen stillgelegte Weltraumteleskop Spitzer hat im Infrarotlicht die gesamte Breite des Rings erfasst. Auf seinen Bildern zeichnet sich eine rund 15.000 Lichtjahre breite Struktur ab, die sich ringartig um den zentralen Bereich der Galaxie legt. Obwohl Messier 104 nur gut halb so groß ist wie die Milchstraße, enthält sie ähnlich viel Materie wie unsere Galaxis. Tatsächlich erscheinen die Spiralarme wesentlich enger gewunden als in unserem System. Das schwarze Loch im Zentrum dieser wunderschönen Galaxie ist deutlich größer als das im Zentrum unserer Milchstraße. Es wird auf 1 Milliarde Sonnenmassen geschätzt. Das in der Milchstraße hat nur 4 Millionen Sonnenmassen.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Fleischbetriebe als Corona-Hotspots.